Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserem ersten Unter-den-Linden-Spezial zur Bundestagswahl 2017. In den kommenden Tagen werden mein Kollege Michael Hirz und ich die Spitzenkandidaten der kleineren Parteien, die gute Aussichten haben, in den Bundestag einzuziehen, hier bei uns begrüßen. Den Anfang heute macht Alice Weidel von der Alternative für Deutschland. Herzlich willkommen, Frau Weidel.
Danke. Frau Weidel, AfD, das heißt Alternative für Deutschland. Wo sehen Sie sich denn auf welchen Feldern als Alternative zu den bestehenden Parteien?
Es ist im Grunde, wie der Name auch schon sagt, also unsere derzeitige Bundeskanzlerin hat uns ja damals schon eingeschworen auf eine alternativlose Politik. Das fing mit der Euro-Rettungspolitik eben an, die aus unserer Sicht rechtswidrig ist, weil sie gegen die europäischen Verträge verstößt, woraufhin sich ja die AfD auch gegründet hat. Ja, die Euro-Rettungspolitik verstößt maßgeblich gegen zwei Artikel in den europäischen Verträgen eben, dass kein Staat für die Schulden eines anderen aufkommen darf und dass die EZB keine Staatsfinanzierung betreiben darf. Und man tut das genaue Gegenteil. Also darum die Alternative für Deutschland eben auch, weil wir als einzige Partei für direktdemokratische Teilhabe sind, also Volksabstimmung, Referenden nach Schweizer Vorbild und eben auch als Oberklammer unserer Politik auch die Rechtsbrüche sehen dieser Bundesregierung nicht nur in der dargelegten Euro-Rettungspolitik, sondern auch in der derzeitigen Flüchtlingskrise.
Aber nun sind ja viele der Themen, die die Gemüter erregt haben in den letzten Jahren, also Sie haben die Euro-Krise angesprochen, Sie haben die Flüchtlingsfrage angesprochen, das sind ja Themen, die eigentlich weitgehend abgeräumt sind. Und das Thema direkte Demokratie, das haben sich auch die Grünen zum Beispiel auf die Fahnen geschrieben.
Ja, sie setzen das aber nicht um. Also auch die Grünen sind ja auch in Landesverantwortung, beispielsweise in meinem schönen Bundesland Baden-Württemberg. Da sieht man davon auch nicht so viel. Also da muss man genau hinschauen, was die Parteien so aussprechen an Wünschen und was nachher umgesetzt wird. Ne? Da muss man schon drauf achten.
Aber auch die anderen Themen sind ja eigentlich behandelt. Zumindest hat man den Eindruck, und wenn man den Umfragen trauen darf, ist ja auch das Vertrauen zurückgekehrt in die etablierten Parteien.
Sie haben es gerade im Grunde selber gesagt. Man hat den Eindruck, dass diese Themen abgeräumt werden. Das ist mitnichten der Fall. Die Euro-Krise, die schwelt weiter. Und zwar dadurch, also Folgewirkung, ich nenne Ihnen ein Beispiel, sind explodierende Immobilienpreise, Vermögenspreise in den Städten, die eine direkte Folgewirkung, eine Kehrseite der illegitimen Euro-Rettungspolitik ist. Ja, also durch die großen Aufkaufprogramme der EZB und der Bilanzausweitung zwischen 60 und 80 Milliarden monatlich, das ist ja die große Bazooka von Mario Draghi, ist sehr viel Liquidität im Markt. Und diese Liquidität, dieses Geld sucht sich den Weg und das zuerst in die Vermögen rein, also in die Immobilien. Und das ist der Grund, warum wir teilweise zweistellige Immobilienpreissteigerungen in Großstädten haben und der einfache Arbeitnehmer und Bürger aus den Wohnungen ausgepreist wird, weil eben die Löhne nicht gleichermaßen eben steigen. Also wir haben es hier mit einem realen Kaufkraftverlust zu tun von Arbeitnehmereinkommen und das führt natürlich zwangsläufig zu einer riesigen Umverteilung. Und das spüren die Bürger auch. Wenn man jetzt auf das Konto schaut, es werden keine Zinsen mehr gezahlt, die Sparanlagen bringen keine Zinsen mehr. Und das ist eine Kehrseite der Euro-Rettungskrise.
Die Kehrseite, aber Sie haben mehrmals gesagt, illegitim. Wer hat das festgestellt? Gibt es irgendwelche Gerichte oder sonst jemand, der festgestellt hat, das bewegt sich außerhalb des Rahmens der Legitimität?
Also erstmal hat das Bundesverfassungsgericht damals schon gesagt, diese OMT, diese Outright Monetary Transactions, die sind hart an der Grenze. Also eigentlich schon in Richtung, das ist eine Staatsfinanzierung und mittlerweile muss man sich ja auch fragen, was aus den Gerichten geworden ist, was vor allen Dingen auch den Europäischen Gerichtshof anbelangt. Es ist ganz klar zu konstatieren, dass beispielsweise gegen die No-Bail-Out-Klausel, die ganz klar sagt in den europäischen Verträgen, dass kein Staat für die Schulden eines anderen Staates aufkommen darf, dass gegen diesen Artikel verstoßen wird. Und zwar durch Direkthilfen, Stichwort Griechenland-Pakete und die Europäische Zentralbank eben auch Staatsfinanzierung betreibt. Weil sie kauft ja nicht nur Staatsanleihen auf, die nicht mehr marktfähig sind, sondern sie kauft beispielsweise auch Unternehmensanleihen auf. Also ergo, sie saugt sich mit schlechten Risiken voll. Die Schuldenstaaten können eine riesige Umschuldungspolitik betreiben, auf Kosten letztendlich der Eigenkapitaleigner der EZB und auch der Bundesbank. Und das ist der deutsche Steuerzahler.
Das ist aber bisher noch nicht als nicht rechtens von den Gerichten so festgestellt worden. Aber wir würden gerne noch andere Themen mit Ihnen ansprechen. Ein Thema zum Beispiel die innere Sicherheit. Im Rahmen der inneren Sicherheit fordern Sie vor allen Dingen auch mehr Polizisten, mehr Polizei. Das fordern inzwischen ja fast alle Parteien. Wo ist der große Unterschied?
Der große Unterschied ist zwischen den Parteien und uns ist, dass eigentlich viel gesprochen wurde, auch in den letzten Jahren, aber gerade auch die Parteien in Regierungsverantwortung, und da beziehe ich beispielsweise auch die FDP explizit in den Länderparlamenten mit ein, haben eigentlich Polizeistellen auf Bundes-, aber auch auf Länderebene gestrichen. Also das ist auch etwas, wie an eine Polizeireform auch in Baden-Württemberg die Polizeistellen gestrichen hat. Also
Darf ich da ganz kurz klar einhaken darf?
Natürlich.
Gestrichen, aber zu einem Zeitpunkt, wo natürlich zum einen die Kriminalstatistik anders war, die Flüchtlingskrise noch nicht so war, Asylbewerberzahlen von ca. 20.000 pro Jahr uns erreichten. Das war natürlich nochmal eine ganz andere Situation, als es heute ist. In der heutigen Situation sagen die anderen Parteien, ja, wir müssen wieder aufbauen. Vor einigen Jahren haben sie aber gesagt, wir können abbauen. Weil an anderen Stellen das vielleicht gar nicht mehr so notwendig war. Nur das als Einschub.
Ja, richtig. Also so, das ist ja auch gut. Also diese Entwicklung, die hätte man aber auch vorhersehen können. Das ist ja jetzt nicht so, dass das überraschend gewesen ist, dass diese Flüchtlingsströme seit 2015 auf uns einströmen, sondern das war schon Jahre vorher absehbar. Und da fragen wir uns eben auch, warum man das übersehen hat und nicht die Konsequenzen gezogen hat. Und die Folgewirkung haben wir jetzt alle zu tragen. Jetzt nochmal zurück zur inneren Sicherheit. Das kann man jetzt einfordern, aber wir fragen uns eben auch, wo bleibt denn der effektive Grenzschutz? Da ist auch die AfD wieder die einzige Partei, die Grenzkontrollen mit Personenkontrollen an unseren Außengrenzen fordert. Denn Schengen ist ja de facto gescheitert. Schengen gibt es jetzt seit 30 Jahren und die Grundvoraussetzung für Schengen ist ja gewesen, dass die EU-Außengrenzen gesichert werden und nur dann die Binnengrenzen zwischen den europäischen Staaten abgeschafft werden können. Und jetzt haben wir die Situation jetzt schon seit über 2 Jahren de facto, wo wir eine offene Außengrenzen haben, aber immer noch offene Binnengrenzen, pardon. Und da fordern wir eben auch, wir brauchen Personenkontrollen, wir brauchen einen effektiven Grenzschutz und wir können doch nicht zulassen, dass zu uns Menschen kommen, Hunderttausende ohne Ausweispapiere, von denen wir nicht wissen, wer sie sind und woher sie kommen und ob sie überhaupt asylberechtigt oder flüchtlingsberechtigt sind.
Nochmal kurz zur inneren Sicherheit, weil das ist ja Flüchtlinge und das sind ja schon die Außengrenzen, ist ja fast schon außen. Aber innere Sicherheit, da geht es vor allen Dingen um Kriminalität auch. Da sagen aber auch alle Parteien, da müssen wir ran, da müssen wir was tun. Also wo ist da die große Alternative?
Die anderen Parteien sind leider die Verursacher des Problems und die Verursacher können niemals die Lösung für das Problem sein. Diese große Koalition, die jetzige Bundesregierung, hat alle Warnungen bereits seit 2015, 2014 von Sicherheitsexperten in den Wind geschlagen, die davor gewarnt haben, dass die Politik der offenen Grenzen erhebliche Sicherheitsrisiken beinhaltet. Und davor haben wir auch gewarnt. Und jetzt stehen wir da. Wir haben eine erodierte innere Sicherheitslage in der Bundesrepublik Deutschland.
Also die erodierte Sicherheitslage, wie Sie sagen, darauf zurück, dass die Flüchtlinge hier sind, ausschließlich.
Aber natürlich, nicht ausschließlich, aber das ist ein Hauptgrund. Sie können das verknüpfen. Das war das, was noch 2015 und 2016 geleugnet wurde, ist eigentlich heute evident, wenn wir uns die Polizeistatistiken anschauen. Und wenn wir uns allein letztes Jahr angucken, 2016, dann ist die Zahl der tatverdächtigen Asylbewerber um 53% gestiegen. Und in der Kategorie Mord hatten wir eine Verdopplung der tatverdächtigen Asylbewerber innerhalb von einem Zeitraum von 365 Tagen.
Das waren natürlich auch sehr viel mehr Personen.
Ja gut, das kann man nicht tolerieren. Wir können nicht tolerieren, dass auch vor allen Dingen, Sie reden jetzt von absoluten Zahlen, aber dann können wir es auch ins Verhältnis setzen zu den Deutschen. Da muss man einfach sagen, in Sachen Gewaltverbrechen, auch gegen die sexuelle Selbstbestimmung, dann ist der Ausländeranteil 14, fast 15 Mal höher auf 100.000 als bei Deutschen, wenn wir jetzt über Relation sprechen wollen. Und davor haben wir gewarnt von Anfang an und passiert ist bisher nichts und immer noch nicht. Darum kann man das auch sehr schön auch beobachten. Letztendlich wird nichts passieren, weil diejenigen, die jetzt am lautesten schreien, sind ja in der Bundesregierung, in der Regierungsverantwortung und es wird immer noch nichts gemacht. Ich persönlich halte das auch für unverantwortlich, diese Politik.
Schauen wir mal auf das innenpolitische Klima in Deutschland in diesen Tagen. Was auch zugenommen hat, ist ja politisch motivierte Gewalt von links, auch von rechts. Und Sie sind dann häufig konfrontiert auch mit dem Vorwurf, dass Sie durch die radikalisierte Rhetorik, auch gerade Ihres Kompagnons als Spitzenkandidat durch Alexander Gauland, aber auch durch Leute wie Herrn Höcke, den Sie ja auch schon mal gerne ausgeschlossen gesehen hätten, dass Sie dieses Klima eben von potenzieller Gewalt auch mit anheizen.
Also, zunächst einmal ist es ganz eindeutig, dass niemand dieses Land so gespalten hat, gesellschaftlich, wie diese Bundeskanzlerin. Wir haben nach 12 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel ein zutiefst gespaltenes Land. Und das hat auch damit zu tun, dass sich diese Bundesregierung über Recht und Gesetz hinwegsetzt. Das ist eben die Oberklammer. Und das sind auch übrigens gefährliche Entwicklungen, die den Parlamentarismus und auch das demokratische Prinzip...
An welcher Stelle jetzt über Recht und Gesetz hinwegsetzt? Meinen beispielsweise Sie da nochmal auf den Euro oder bezogen?
Nein,
oder?
Also auch auf die Flüchtlingskrise. Schauen Sie, die Politik der offenen Grenzen verstößt gegen das deutsche Asylgesetz, gegen das deutsche Grundgesetz und gegen das Dublin-III-Abkommen, gegen das europäische. Und das hat sogar der Europäische Gerichtshof unserer Bundeskanzlerin bescheinigt. Also da müssen wir immer ganz klar auch bei der Sache bleiben, welche Politik hier betrieben wird. Im Übrigen ohne Mandat. Es wurde ja nicht mal im Bundestag diskutiert. Und da sagen wir ganz klar, das geht nicht und verstößt gegen die demokratische Teilhabe. Und wir lehnen jede Form des Linken, des rechten Extremismus und auch des islamischen Extremismus zutiefst ab. Das ist doch ganz klar. Wir befinden uns hier in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben ein Land, auf das wir stolz sein können, mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die jeder achten sollte. Und auch im Übrigen, wenn im Bundesetat Kampf gegen rechts mit 100 Millionen Steuergeldern auch teilweise der politische Konkurrent, auch wir, ausgeschaltet werden soll. Denn Sie müssen auch berücksichtigen, dass auch wir AfD-Funktionäre und auch AfD-Mitglieder mit massiven Übergriffen oder auch Untergriffigkeiten zu tun haben, auch physischer Natur.
Es gibt aber auch das umgekehrte Phänomen. Die Frage ist ja, die sich stellt, wie ist denn Ihre Abgrenzung nach rechts, zum Rechtsextremismus, zum Rechtsradikalismus? Auch wenn man auf bestimmte Bewegungen guckt, wie Pegida, die zumindest an ihren Rändern ja auch durchaus eine gewalttätige Komponente hat. Grenzen Sie sich da nach Ihrer Einschätzung genügend von ab?
Inwiefern hat Pegida eine gewalttätige...
Ja, wenn ich dran denke an Demonstrationen, wo also mit Galgen hantiert wird, an die dann Mitglieder der Bundesregierung aufgehängt werden sollen und so weiter. Also ich glaube schon, dass man mit Fug und Recht, aber Sie können dem widersprechen, dass man mit Fug und Recht sagen kann, dass der Übergang eben auch zu gewalttätigen Formen des Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus durchaus gegeben ist.
Ja, ich wollte es einfach nur verstehen, was damit jetzt gemeint ist. Also richtig, also die AfD ist eine politische Partei und Pegida ist eine ganz andere Sache. Die AfD hat nichts mit Pegida zu tun. Dazu gibt es auch einen Bundesvorstandsbeschluss. Also das ist ja das Exekutivorgan unserer Partei, der Bundesvorstand. Und wir sind eine politische Partei auf Basis eines Wahlprogrammes, eines Grundsatzprogrammes, das 80 Seiten beträgt über alle politischen Handlungsfelder. Und das ist unser Programm.
Aber Sie haben ja auch gelegentlich Mitglieder, jetzt gerade aktuell wieder, die Sie ausschließen müssen, weil genau da eben diese Grenzüberschreitungen stattfinden. Also die sich dann eben nicht halten, weder an die Vorgaben des Grundgesetzes noch an ihr Postulat, das Sie eben geäußert haben.
Nicht umsonst gibt es ja auch Parteiordnungsverfahren und auch da vielleicht bei einem Fall der sofortige Parteiaustritt, das wird nicht gutiert, das wird doch nicht toleriert. Das haben andere Parteien aber auch. Schauen Sie, so Parteiausschussverfahren gegen Eda Thiel oder gegen einen Thilo Sarrazin von der SPD. Und diese Einzelfälle, die haben Sie in allen Parteien.
Wir haben eben schon gehört, dass Sie das Thema innere Sicherheit sehr stark auch mit dem Thema Migration verknüpfen. Sie sprechen dann oft auch von einer Art Dreiklang, Ausweisung, Abschiebung und Ausbürgerung für die Migranten bzw. Asylanten oder auch für diejenigen, die hier ins Land gekommen sind, wie Sie auch gesagt haben, teilweise illegal in dieses Land gekommen sind. Inwiefern sind das Dinge, die mit unserem Grundgesetz überhaupt vereinbar sind, vor allen Dingen, wenn man das Thema Ausbürgerung anspricht?
Sie haben ja jetzt gerade Ausreise und Ausbürgerung in einem Atemzug genannt. Also das muss man differenzieren. Zunächst einmal müssen wir rein rechtlich festhalten, dass wir mittlerweile seit 2015 bis heute rund 630.000 Ausreisepflichtige per Gesetz eben auch haben. Und das sind rein zahlenmäßig sind das 6 Großstädte in der Bundesrepublik Deutschland, die ausreisepflichtig sind. Und sie sind immer noch hier und sie werden eben nicht abgeschoben. Also wir erinnern uns auch daran, was die CDU letztes Jahr gesagt hat. Der nationale Kraftakt oder die Kraftanstrengung hat dazu geführt, dass eigentlich 2017 noch weniger Menschen abgeschoben wurden, die eigentlich ausreisepflichtig sind, als 2016. Also da haben auch die Regierungsparteien nicht vollzogen, was sie angekündigt haben. Und das ist eine Rechtsdurchsetzung. Wir fordern eine Rechtsdurchsetzung an. Denn wir beobachten ganz genau, nur ganz kurz, was ich sehr erstaunlich bei dieser Debatte finde. Ich stelle mir immer die Frage, wann wurde bei einem deutschen Staatsbürger eine Steuernachzahlung nicht vollzogen oder der Entzug eines Führerscheins nicht vollstreckt. Und urplötzlich haben wir 630.000 Ausreisepflichtige, die in unserem Land leben, die aber nicht abgeschoben werden. Das ist etwas, was ich rein logisch... 630.000 seit 2015. Das hat sich ja kumuliert. Wir reden nur von diesem Jahr von einer Kumulation von 227.000. Ja.
Wie wollen Sie sowas organisieren? Das ist eine große Zahl. Wir stellen fest, dass teilweise Asylanten, Asylbewerber oder Menschen, die eben einen Abschiebungsbescheid bekommen haben, dass die von den Flugzeugen und den Piloten gar nicht transportiert werden, nicht mitgenommen werden, weil sie dort, weil der Pilot sich schlicht weigert, sie mitzunehmen.
Weil sie gewalttätig sind.
Zum Beispiel. Aber wie wollen Sie das organisieren? Das ist eine gigantische Zahl. Wie wollen Sie diese Menschen tatsächlich abschieben? Es ist ja nicht so, dass die Bundesländer sich nicht bemühen, die Leute abzuschieben. Das gibt es in großer Zahl. Aber wie würden Sie es organisieren? Was würden Sie anders machen?
Das kann ich Ihnen erklären. Denn der häufigste Grund einer Nichtabschiebung sind fehlende Ausweispapiere. Das heißt im Ergebnis, dass Menschen in unser Land hineinkommen ohne Ausweispapiere, aber nicht mehr abgeschoben werden können, weil sie keine Ausweispapiere haben. Also das heißt, das Ventil ist nur nach so in eine Richtung offen, was völliger Irrsinn ist, wenn Sie mich fragen. Und darum sagen wir erstens, wir brauchen eine effektive Grenzsicherung unserer Außengrenzen. Wir müssen die Menschen kontrollieren.
Denn ja, aber es ging ja jetzt um die Menschen, die schon hier sind.
Aber das ist extrem wichtig, wenn wir nach vorne schauen.
Ja, das ist richtig, wenn wir nach vorne schauen. Aber ich wollte ja jetzt wissen, was Sie mit den Menschen, die konkret hier sind, die einen Abschiebebescheid haben, wie würden Sie das organisieren, alle diese Menschen in ihre Herkunftsländer oder
richtig,
in ihre Länder zurückzuholen?
Ja, aber eine Abschiebung macht keinen Sinn, wenn man keine Grenzsicherung hat, weil sie können jederzeit zurückkommen. Also darum
sind es ziemlich viele, die da fliegen müssten.
Es ist eben ganz wichtig, das auch mit zu verknüpfen, weil es zu einem Gesamtkonzept zum Schutze der deutschen Zivilbevölkerung auch mitgehört. Ja? So. Wie kann man das organisieren? Also erstmal ist das Aufgabe der Bundespolizei und von Spezialisten oder auch der Polizei und vielleicht auch letztendlich der Bundeswehr, diese Fragen zu beantworten, wie man diese Menschen abschieben kann. Also das ist primäre Aufgabe der Polizei.
Aber so. Sie haben keine konkrete Idee, außer dass die Polizei es machen soll.
Also entschuldigen Sie bitte, Sie müssen...
Weil es ja auch ein logistisches, organisatorisches Problem ist.
Natürlich ist es ein logistisches, organisatorisches Problem. Aber das Problem hätte sich niemals gestellt, wenn man überhaupt unsere Punkte umgesetzt hätte. Dann wären wir gar nicht an dem Punkt. Aber stattdessen setzt man sich eben mit unserer Programmatik nicht auseinander. Und der Punkt ist doch einfach, wenn Menschen nicht abgeschoben werden können, weil sie zu gewalttätig sind in zivilen Maschinen, dann packt man sie eben in Militärmaschinen hinein. Weil mir kann niemand sagen, dass Menschen nicht abgeschoben werden können, weil sie sich daneben benehmen in einer Zivilmaschine. Im Übrigen müssen Sie sich mal, ich habe es getan, mit einem Lufthansa-Piloten unterhalten, was da teilweise los ist. Und wir hätten diese Menschen erst gar nicht, wenn wir vernünftige Grenzsicherung betreiben würden. Darum wollen wir das ja auch. Und ich finde es auch unverantwortlich, dass eine Maschine mit kriminellen Afghanen, ja, die hier Straftaten begehen, auch nicht abheben konnte, weil irgendwelche sich daneben benommen haben. Also da muss man sich wirklich fragen, was hier betrieben wird. Fakt ist, Sie müssen diese Menschen abschieben und wenn Sie Gewalttäter mit dabei haben, dann helfen auch elektronische Fußfesseln.
Beim Thema Abschiebung fällt einem natürlich aus der jüngsten Geschichte der AfD auch einen Satz ein, den ihr Kollege im Spitzenteam Alexander Gorland gesagt hat, und zwar bezogen auf die Staatsministerin Özus, die für Integration zuständig ist, die einen Satz gesagt hat, über den man sicher streiten kann, aber er hat gesagt, er wolle sie nach Anatolien entsorgen. Nun ist das eine Dame, die in Hamburg geboren worden ist, deutsche Staatsbürgerin ist, von Geburt an ich denke mal auch aus Ihrer Sicht bestens integriert. Was für ein Konzept von Staatsbürgerschaft folgen Sie da?
Also, bei dieser ganzen Debatte kann man sehr schön beobachten, mit welchen Doppelstandards hier gearbeitet wird. Sigmar Gabriel hat 2012 noch gesagt, man müsste die Bundesregierung rückstandslos entsorgen. Da gab es keinen Aufschrei. Sobald Herr Gauland sagt, entsorgen, oder irgendein AfD-Politiker, dann hat man gleich die mediale Mühle. Also hier wird wirklich mit zweierlei Maß gemessen. Und man
ja,
kann...
Sicher. Kann man das wirklich vergleichen?
Ja, natürlich können Sie das vergleichen, weil
also
das meint
es geht
das Gleiche.
Hier um eine, nee, es geht hier um eine ganz bestimmte Person, die offensichtlich, so wie Sie es formulieren, nach Ihren Vorstellungen hier in diesem Land nicht erwünscht ist und die man zurückschicken sollte. Zurück in Anführungszeichen, weil ein Zurück gibt es für sie ja gar nicht. Sie ist ja Deutsche. Sie ist hier in Deutschland geboren.
Ja, das ist ja auch schön für Frau Özgür. Darum muss man sich die Frage stellen, warum sie eigentlich so ein Weltbild hat. Und da muss man sich tatsächlich, oder da stelle ich mir bei Frau Özgür die Frage, ob sie vielleicht auch bei den Werten, die sie vertritt, als Integrationsministerin, wenn man sich einfach mal ihr Integrationspapier vom letzten Jahr angeschaut hat. Ja.
Gut, aber das ist, wenn Frau Özus,
dann sollte
Frau Schmitz
sie
aus Köln hieße,
nicht unsere Werte. Nein.
Dann würde man ja auch nicht sagen, wir entsorgen die nach Anatolien. Ich will mich jetzt gar nicht mit Ihnen streiten über den Begriff entsorgen, aber es geht darum, dass man jemanden, der hier geboren ist, in ein auch ihm fremdes Land schicken will, also ihn sozusagen ausbürgern will, was ja grundgesetzlich gar nicht möglich ist.
Es ist eine rhetorische Spitze gewesen, die sich andere Politiker auch ständig bedienen. Und wenn man sich die Standpunkte von Frau Özgür als Integrationsministerin anschaut, dass es eine deutsche Kultur jenseits der Sprache nicht gäbe und dazu das Integrationspapier nimmt und auch im Übrigen die Toleranz von Kinderehen als religiöses Recht in Deutschland, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ob das Weltbild von einer Frau Özgür in ihrer Funktion überhaupt vereinbar ist mit dem deutschen Grundgesetz. Und da muss ich Ihnen ganz klar sagen, ich sehe das nicht so. Es ist unvereinbar mit unserem Grundgesetz und mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Aber Sie müssen anerkennen, dass es schon eben einen Unterschied macht, dass das natürlich eben auch konnotiert wird mit Rassismus dann in dem Fall. Weil, wie gesagt, Frau Schmitz aus Köln würde... Die würde man auch nicht nach Anatolien entsorgen oder zurückschicken, weil die kommt, wie der Name schon sagt, vermutlich seit Generationen, kommt die Familie aus Köln und nicht aus Anatolien. Also
vielleicht,
dass da ein fremdenfeindlicher Ton mitschwingt, das können Sie eigentlich nicht
leugnen. Nein, es bezieht sich ganz klar auf Ihre Funktion als Integrationsbeauftragte. Und ich glaube nicht, dass eine Frau Schmitz oder Frau Müller aus Köln oder Hamburg behaupten würde, dass es keine deutsche Kultur jenseits der deutschen Sprache gäbe. Oder dass man Kinderehen in Deutschland toleriert. Ehen mit Minderjährigen als religiöses Recht. Man muss sich mal ganz genau die Vita und die Standpunkte dieser Person angucken. Da muss ich Ihnen auch ganz klar sagen, ich frage mich, wieso jemand es überhaupt in die Bundesregierung geschafft hat. Ich finde das wirklich intolerabel, unverantwortlich.
So kann man ja politisch argumentieren. Ja. Das ist ja völlig legitim. Nur, wie gesagt, Sie würden sie ja nicht nach... Also es ist schon ein Unterschied, ob man sagt, man entsorgt jemanden nach Anatolien oder sagt, er soll zurückgehen nach Harvestehude in Hamburg. Aber gut, ich glaube, die Standpunkte sind ausgetauscht.
Ja,
ich würde gerne auch mal den Blick nach vorne ein wenig wagen, auch bezüglich der Flüchtlinge. Sie haben das Jahr 2015 entsprechend kritisiert. Sie haben gesagt, was Sie sich vorstellen, was alles getan werden muss, um Flüchtlingsströme eben auch einzudämmen. Wir haben jetzt die Situation, dass die Balkanroute im Prinzip zu ist. Wir haben die Situation, dass wir ein Türkei-Abkommen haben, sodass eigentlich so gut wie gar keine Flüchtlinge mehr bei uns ankommen oder nur sehr wenige Flüchtlinge ankommen. Ist das der richtige Weg?
Also die Flüchtlingszahlen oder die Flüchtlingskrise ist ja gar nicht durchgestanden. Wir hatten jetzt.
Aber die Zahlen sind natürlich nicht vergleichbar mit dem, was 2015 hier war.
Ja gut, aber wird für die zweite Jahreshälfte bis Ende 2017 werden ja wieder steigende Zahlen prognostiziert. Also ich bin ja mal gespannt.
Also ja, Moment. Wenn wir das erste halbe Jahr 2017 sehen, dann sind das ja geringe Zahlen.
Gut, dann kommt noch der Familiennachzug ab 2018, März.
Der ist im Moment ja erstmal ausgesetzt.
Ja, richtig, aber der ist ja auch nicht ohne Grund ausgesetzt und darum greift er ja auch direkt nach den Bundestagswahlen. Da wird uns ja auch nicht reiner Wein eingeschenkt, mit wie vielen Leuten wir eigentlich zu rechnen haben. Es sind nämlich 390.000 Syrer alleine, die ihre Familien nachziehen können, größtenteils eben junge sunnitische Flüchtlinge. Und was da auf uns zukommt, wenn wir den Faktor 4 oder 5 nehmen, dann sind das fast 2 Millionen Menschen zusätzlich allein aus den Jahren 2015 und 16. Also da da kommen ja andere Flüchtlingsgruppen ja auch noch mit dazu. Also was diese unverantwortliche, weil rein quantitativ geht doch die Rechnung gar nicht auf. Ja? Wenn Sie mich fragen, jeder von uns möchte aus humanitärem Interesse Menschen in Not helfen. Das ist doch außer Frage. So, aber wir müssen das nachhaltig tun und Sie können die Probleme dieser Welt nicht innerhalb unserer Landesgrenzen, innerhalb des deutschen Sozialstaates lösen, weil es sind einfach zu viele. Es geht quantitativ nicht auf. Und darum haben wir auch Anfang der letzten Woche unser Asyl- und entwicklungspolitisches Konzept vorgestellt, was auch ganz klar vorsieht, Sie haben gerade gesagt, Balkanroute ist geschlossen. Genau, weil nämlich Leute wie Orban auch ihrem Auftrag nachgekommen sind, Gesetze einzuhalten. Dafür wurden sie ja von unserer Kanzlerin auch noch kritisiert. Man muss sich diese Doppelmoral auch vorstellen. Und wir sagen ganz klar, man muss die Mittelmeerroute schließen. Man muss die Menschen, die man aus dem Mittelmeer rettet, wieder zurückbringen an die nordafrikanische Küste. Und wir haben einen europäischen Sonderbeauftragten gefordert.
Kommen ja von der nordafrikanischen Küste kaum noch welche. Es gibt Abkommen auch mit Libyen. Dort werden die Menschen direkt wieder auch zurückgeschickt.
Das reicht nicht.
Also es sind kaum noch Menschen, die wirklich durchkommen, in Anführungszeichen.
Ja, aber man muss da viel nachhaltiger herangehen. Ich wollte es Ihnen gerade schildern. Wir fordern einen Sonderbeauftragten der Europäischen Union, der eben genau das mit den Maghreb-Staaten, auch mit den nordafrikanischen Anrainerstaaten aushandeln muss. Und zwar kurzfristig Asylzentren, in denen Menschen, Flüchtlinge, humanitär erstmal untergebracht werden können und dann mittel- bis langfristig Schutzzentren für Menschen auf der Flucht. Und das Ganze ist zu besichern mit Hilfe der Vereinten Nationen und auch unter Blauhelm-Einsatz. Und das ist das, was wir schon lange fordern. Denn man kann keine vernünftige Flüchtlings- und Asylpolitik betreiben, ohne eben auch nachhaltig entwicklungspolitische Ansätze zu haben zur Hilfe, zur Selbsthilfe in den afrikanischen Anrainerstaaten.
Was aber andere Parteien ja auch vorgeschlagen haben. Und
auch nicht umgesetzt haben, wieder nicht. Denn das, was ich gerade angesprochen habe, auch mit den Asylzentren, das kam halt von Otto Schily ursprünglich. Das hat er schon 2003 oder 2004 gesagt. Jetzt sind wir 13 Jahre weiter. Es ist nichts passiert in diese Richtung. So viel dazu, auch wenn es jetzt von Thomas de Maizière aufgegriffen wird, der ja auch vollmundig auch sagt, dass wir werden mit dem Terror leben müssen, weil wir unsere Grenzen nicht sichern. Gemacht wird letztendlich nichts.
Europa hat schon ein paar Mal in unserem Gespräch eine Rolle gespielt. Schauen wir mal auf Europa. Sie gelten ja als eine Partei, die das Nationale sehr akzentuiert, also heraushebt. Wir haben aber nicht erst seit Maastricht eine Entwicklung hin zu einem einigen Europa. Aus vielen Gründen schien das, ob Frieden oder geopolitische Bedeutung, scheint das ja auch keine schlechte Idee zu sein. Wollen Sie das jetzt zurückdrehen und wollen Sie zurück zu einem Nationalstaat in der Prägung des 19. Jahrhunderts?
Also was wir zunächst einmal wollen, ist weniger Europäische Union. Denn wir sehen hier auch ganz klar Demokratiedefizite. Wenn Sie sich die Institutionen der Europäischen Union einmal anschauen, dann haben Sie mit der Kommission ein Exekutivorgan, das gleichzeitig legislative Initiativrechte hat, das nur Parlamenten vorbehalten ist. Das heißt, Sie haben dort eine Durchbrechung der horizontalen Gewaltenteilung, die eben Demokratien und dem Parlamentarismus so eigen ist. Und wenn dann noch die Komponente mit dazukommt, dass europäisches, also supranationales Recht, nationales Recht bricht, wo die gewählten Parlamente eben auch sitzen, wie jetzt eben auch im Deutschen Bundestag, dann sehen wir dort wirklich eine Durchbrechung, eine Gefährdung des demokratischen Prinzips. Denn in den Staaten wie Frankreich, Italien, Deutschland und so weiter sitzen die gewählten Parlamente. Und wir fordern als ersten Schritt erstmal ein Vetorecht für die einzelnen Länder gegenüber Brüssel da Vorgaben. Das hat den Vorteil, dass sie auch wieder Standortwettbewerb unter den Ländern haben, wenn sie abweichen können. Und darum ist eigentlich unsere Stoßrichtung weniger Zentralisierung, mehr Dezentralisierung, damit sie auch mehr Wettbewerb innerhalb der Europäischen Union auch haben. Also ein Wettkampf auch von Systemen und auch von Staaten, so wie wir ihn vorher auch hatten. Das hat auch wunderbar funktioniert. Der Binnenmarkt hat uns allen Wohlstand gebracht und arbeitsteiliges Wirtschaften möglich gemacht. Aber natürlich, ja, mit einer Einschränkung. Aber das würde ich gerne noch ausführen.
Ja. Freizügigkeit.
Ja, vermutlich. Freizügigkeit vermutlich. Ja, genau. denn wir sehen ganz klar auch hier für den Sozialhilfe- oder Arbeitslosenbezug muss auch ganz klar das Ursprungslandprinzip gelten. Das, was wir eben auch verortet haben. Die Menschen, die Sozialhilfe beziehen, sollten sie in ihrem Ursprungsland beziehen, wenn sie da vorher eingezahlt haben und nicht im Zielland, weil das führt dann dazu, dass die Situation, die wir eben heute haben, ja, dass sehr viele osteuropäische Zuwanderer, die ja noch nicht gearbeitet haben, direkt Sozialhilfe beziehen können. Und das lehnen wir ab.
Sie sagten eben, die Situation vor ein paar Jahren hätte ja gut funktioniert, also die Forderung mehr Nationalstaat, weniger EU. Sind wir da nicht heute schon einige Jahre weiter in Richtung Globalisierung und würde Deutschland bei einer solchen Neuordnung nicht marginalisiert, auch in der Welt? Sind wir dazu nicht letztendlich zu klein?
Das hat eigentlich vorher auch sehr gut funktioniert.
Wir sind also aber auch einige Jahre weiter.
Ja, aber wir müssen uns vorstellen, wohin das eigentlich alles geführt hat. Also selbst der Außenhandelsanteil der Bundesrepublik Deutschland in den Euroraum hat mit Einführung des Euros ja nicht zugenommen, sondern abgenommen. Das wird ja auch immer vergessen. Es wird ja allgemein gesagt, dass Deutschland auch von dem Euro und von Europa profitiert hätte, was mitnichten der Fall ist. Unser Außenhandelsanteil in die Eurozone ist seit Euro-Einführung kumulativ, also zusammengenommen, fast 10% zurückgegangen. Und wir waren vorher, bevor wir den Euro eben hatten, als wir die Binnenmarktprinzipien hatten, zusammen mit der Europäischen Währungsschlange, aber dann auch mit dem europäischen Währungssystem, mit dem EWS-System, waren wir deutlich besser aufgestellt, weil wir flexible Wechselkurse hatten. Und dadurch, dass jetzt der nominale Wechselkursmechanismus weggefallen ist, können wir nur noch real angleichen. Und das entfacht eigentlich Fliehkräfte, die wir jetzt heute sehen, durch massive öffentliche Kapitaltransfers und eine riesige Umverteilung und letztendlich auch eine Erosion der Wettbewerbsfähigkeit.
Bleiben wir bei der Wirtschaft. Im Augenblick machen ja viele Szenarien die Runde, was die Zukunft der Arbeitswelt angeht. Stichwort Digitalisierung. Da gibt es eine Studie, die sogenannte Oxford-Studie, die sagt, also ein Großteil der Arbeitsplätze, die wir heute kennen, oder auch der Berufsbilder, die wir heute kennen, wird es in den kommenden Jahren nicht mehr geben. Die sind Teil der Vergangenheit. Mit welchen Konzepten treten Sie an, um das Thema Digitalisierung, Modernisierung zu schaffen und gleichzeitig aber zu verhindern, dass es zu Massenarbeitslosigkeit kommt?
Also zum Thema Digitalisierung ist es ganz klar, wir müssen das Netz ausbauen, ja, das Glasfasernetz. Das beinhaltet erhebliche Investitionen, weil es ist einfach zu langsam. Und dieses Phänomen, dass urplötzlich Arbeitsplätze wegfallen würden, das hatten wir schon auch in den 60er, 70er, 80er Jahren wurden viele, viele Bücher geschrieben, dass aufgrund der Automatisierung Arbeitsplätze wegfallen. Und das ist ja alles nicht passiert, weil sie durch eine Modernisierung der Arbeitswelt auch eben Produktivitätssteigerungen und Veränderungen eben haben, die das eben auch mit abfedern. Also so ein Strukturwandel, der vollzieht sich ja auch immer sehr langsam. Und dadurch verändern sich eben auch die Berufsbilder. Aber es kreiert nicht Arbeitslosigkeit. Das wurde bisher empirisch nie nachgewiesen. Ich kann Sie beruhigen.
Im Moment ist die Arbeitslosigkeit ja auch auf einem sehr niedrigen Stand und wir haben eher einen größeren Fachkräftemangel in unserem Land. Wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, sprechen wir oft auch, oder Parteien sprechen in dem Zusammenhang oft auch von Zuwanderung, von Einwanderung. Brauchen wir tatsächlich ein Einwanderungsgesetz?
Das brauchen wir unbedingt. Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung, denn wir können auch beobachten, Deutschland ist zu einem Einwanderungsland leider von geringen und nicht qualifizierten geworden. Wenn man sich die Daten des Statistischen Bundesamtes anschaut, und zu einem Auswanderungsland von Hochqualifizierten, die gehen vornehmlich in die USA und in die Schweiz. Und darum brauchen wir ein Einwanderungsgesetz, was ganz klar ausgerichtet ist, beispielsweise nach dem kanadischen oder nach dem australischen Einwanderungssystem. Ein Punktesystem, was sich nach Qualifikation richtet, Sprachfähigkeit, Integrationsfähigkeit und Willigkeit und sich ganz klar nach den Interessen des deutschen Arbeitsmarktes ausrichtet.
Da sind Sie sehr nah bei der SPD.
Also vielleicht die SPD nah an uns, weil wir haben das immer schon gesagt und jetzt hat die SPD das höchstwahrscheinlich als Wahlkampfthema entdeckt. Das haben wir immer schon gesagt.
Ihre Partei ist für vieles bekannt, aber nicht dafür, dass sie ein besonders fortschrittliches Familienbild vertritt. Wie bringen Sie dieses Familienbild, das in Ihrem Programm aufscheint, aber auch in vielen Reden, wie bringen Sie das in Einklang dann mit den auch Erfordernissen einmal eines Anspruchs von Frauen, selbstständig und eigenverantwortlich auch beruflich tätig zu werden? Und gleichzeitig eben die Ansprüche einer Gesellschaft an eben auch Fachkräfte. Es gibt ja sehr viele gut ausgebildete Frauen, die durchaus ihren Anspruch auf einen Arbeitsplatz und auf eine berufliche, befriedigende Tätigkeit ausüben wollen. Die fühlen sich aber vermutlich von ihrer Partei nicht besonders angezogen.
Das können wir auch beobachten in den Wahlen. Also wir haben einen geringen Frauenanteil, der liegt bei knapp 20%. Also nur 20% der Frauen wählen uns. Und da hat die AfD, da haben wir wirklich Nachholbedarf. Das müssen wir erklären. Genau das, was Sie angesprochen haben, die Vereinbarkeit beispielsweise von Beruf und Familie. Denn wir haben ja nicht nur Frauen, die arbeiten wollen und das mit einem Familienleben vereinbaren wollen, sondern die auch arbeiten müssen. Ja, beispielsweise zum Beispiel die alleinerziehende Krankenschwester, ja, die muss ja auch arbeiten. Und da gebe ich sogar den Kritikern recht, das müssen wir nachbearbeiten, um auch diesen Frauen auch eine Antwort zu geben, wie wir das machen wollen. Also wir sagen auch ganz klar, gut, kostenlose Kindergartenplätze. Ich hatte in meinem Wahlprogramm letztes Jahr zu den Landtagswahlen eben auch kostenlose Kita-Plätze, Kita- und Kindergartenplätze. Aber das muss einfach nochmal ausgerollt und diskutiert werden. Aber im Allgemeinen ist ja so dieses, das, was Sie gerade geschildert haben, so dieses etwas rückwärtsgewandte Image, Ja, das kann ich, also so, das wird ja teilweise abgeleitet aus dem Treiber der Familienförderung. Wir wollen ja Familien fördern. Und das kann ich dann nur noch, also etwas weniger nachvollziehen. Weil wir sehen wirklich Nachholbedarf in der Familienpolitik. Also wir fordern beispielsweise auch, dass Bundesverfassungsgerichtsurteile umgesetzt werden, die Anrechnung von Erziehungszeiten auf Kranken- und auf die Rentenversicherung, das ist ja auch eine Familienförderungspolitik, das fordern wir. Das sagt auch das Bundesverfassungsgericht. Und auch da bleiben uns die anderen Parteien immer auch noch in Regierungsverantwortung, eine Antwort schuldig. Wir fordern auch als AfD ein Familiensplitting, also einen Übergang von einem Ehegattensplitting hinüber zu einem Familiensplitting-Modell. Das beinhaltet, dass die Einkommensteuer sinkt, proportional zur Kinderzahl, um Familien eben einkommensteuerlich auch entlasten zu können. Und das ist etwas, das ist ein Alleinstellungsmerkmal der AfD. Aber ich gebe Ihnen natürlich da auch recht, die Beantwortung der Frage von Familie und Beruf, da müssen wir in der Tat noch mal ran und in uns gehen, welche Antworten wir da bereitstellen.
Man hat ja den Eindruck, das gehört zum Kernbestand des Programms, also dieses sehr tradierte Bild. Und Sie stehen mit Ihrer Biografie eigentlich komplett dagegen, weil Sie sind jung, berufstätig, erfolgreich, Sie leben mit einer Partnerin, Sie haben also auch Familie im erweiterten Familiensinne, aber nicht im traditionellen. Also ist das nicht auch schwierig? Also da wären Sie ja vermutlich in jeder anderen Partei besser aufgehoben.
Eigentlich nicht. Also, denn es gilt ja das Prinzip der Wahlfreiheit und der Gerechtigkeit in der Familienpolitik. Also die AfD, also wir sagen ja ganz klar, jeder kann so glücklich werden nach seiner eigenen Fasson. Ja, das ist ja die Wahlfreiheit. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen in Deutschland, dann muss man einfach sagen, 3/4 der Paare leben in einer heterosexuellen Ehe. Fast 9 Millionen Kinder wachsen bei ihren leiblichen Eltern auf, die eine Ehe geschlossen haben. Das sind nun einfach mal die Zahlen. Und dass ich mich privat anders entschieden habe, weil ich auch gar nicht anders kann, das heißt ja noch lange nicht, dass ich jetzt gegen die Familie wäre. Ganz im Gegenteil, als Politikerin muss ich doch die Familie als tragendes Element, als Fundament unserer Gesellschaft ja im Blick haben. Und das ist ja auch gefordert. Und das wollen wir eben auch machen durch ein Familiensplitting-Modell, Einrechnung der Erziehungszeiten, das ist ja auch gegeben. Und das ist auch erforderlich, denn Bundesverfassungsgerichtsurteil, wie gerade schon dargelegt, sie werden einfach nicht umgesetzt. Und das wollen wir gerne.
Wir sind quasi am Schluss unserer Sendung, deswegen noch eine Frage. Am 24.09. wird gewählt. Keiner will mit Ihnen koalieren von den bisherigen Parteien. Gehen Sie da als reine Protestpartei in den Bundestag, wenn Sie den Einzug schaffen?
Wir sind natürlich auch Protest, das ist klar. Und es ist schade, dass niemand mit uns koalieren will, aber es ist nun mal so, damit müssen wir jetzt umgehen. Dementsprechend werden wir Oppositionspartei. Den Prognosen nach werden wir es höchstwahrscheinlich als drittstärkste Kraft. Also da sind uns auch beispielsweise auch wichtige Plätze sicher, beispielsweise im Haushaltsausschuss, auf den ich mich bereits freue. Da muss man einfach mal weitersehen, wie es dann in 4 Jahren bei den nächsten Bundestagswahlen weitergeht.
Ja, und damit sind wir tatsächlich schon am Ende unserer Sendung. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wir setzen die Gespräche fort mit den Spitzenkandidaten der kleineren Parteien, die aber Aussicht haben, in den Bundestag zu kommen. Wie gesagt, Einschwein, vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Unter den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt. In einer Spezialausgabe zur Bundestagswahl diskutieren Michaela Kolster und Michael Hirz mit dem CSU-Spitzenkandidaten Joachim Herrmann. Unter den Linden Spezial. Donnerstag, 22:15 Uhr bei Phoenix.